Liebe Gemeinde, an diesem vorletzten Sonntag im Kirchenjahr, da blicken wir auf die Zukunft und heute ganz konkret auf Gottes Gericht. Dabei geht es aber jetzt nicht allgemein um das große Weltgericht, auch nicht um die Frage von Himmel und Hölle, sondern es geht um den Tag, an dem wir uns als Kinder Gottes verantworten müssen vor dem Richterstuhl Christi. Es geht um den Moment, an dem unser Tun zu unseren Lebzeiten von unserem Herrn bewertet und beurteilt werden wird. Genauso, wie wir es vorher im Wochenspruch gehört haben, wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi und weiter, damit jeder seinen Lohn empfange für das, was er getan hat bei Lebzeiten, es sei gut oder böse. Bevor wir uns, liebe Gemeinde, mit dem heutigen Predigttext beschäftigen, der übrigens kompliziert genug werden wird, möchte ich nochmal, weil es wichtig ist für die Predigt nachher, an zwei Grundaussagen dieser Schriftlesung heute Morgen erinnern. Wir haben es hier auch an die Wand geworfen. Eine erste zentrale Botschaft der Schriftlesung heute Morgen, die ist so unglaublich wichtig. Wir haben, wenn wir an unseren Herrn glauben, wenn er uns ein neues Herz geschenkt hat und mit seinem Geist gefüllt hat, dann haben wir Heilssicherheit. Wir dürfen wissen, dass wir eines Tages bei unserem Herrn sein dürfen. Es hieß vorher in der Schriftlesung, es gibt ein Unterpfand. Als Unterpfand, als Sicherheit bekommen wir Gottes Heiligen Geist. Das ist eine ganz wichtige Grundbotschaft, ohne die wir nachher nicht in den Predigttext hineingehen können. Und trotzdem, und das ist die zweite Botschaft, und das ist vielleicht ein Punkt, den wir nicht jeden Tag so richtig auf der Agenda haben, ich zumindest nicht, dass wir eben eines Tages, wenn wir bei unserem Herrn sind, vor seinem Richterstuhl zu erscheinen haben und er uns bewerten wird, dass wir einen Lohn bekommen für das, was wir Gutes getan haben und auch für das, was wir Böses getan haben. Das ist der zweite Grundgedanke gewesen aus der Schriftlesung und auch er wird jetzt gleich in der Predigt eine große Rolle spielen. Wenn wir hier hören vom Lohn für etwas, was wir tun in unserem Leben, dann dürfen wir das jetzt bitte nicht mit dem verwechseln, was man so landläufig als Werksgerechtigkeit bezeichnet. Dass wir also uns durch gute Werke, durch Gutes tun, uns den Himmel verdienen können. Gerade nicht. Deshalb gibt es ja die Gnade Gottes, deshalb füllt er uns mit seinem Geist in seiner Versöhnung. Und das ist der Grund, warum wir eines Tages den Himmel sehen werden. Aber trotzdem, unser Tun wird einmal belohnt werden. Ich glaube, das ist ein Gedanke, der uns doch ein bisschen fremd ist. Und damit möchte ich überleiten zu unserem Predigttext. In diesem Predigttext gleich, da wird von einem Manager die Rede sein. Da wird es ums richtige Wirtschaften gehen, da geht es aber auch um gefälschte Papiere, um Schulden, um Veruntreuung von Vermögen und wie sich einer seinen ganz persönlichen Rettungsschirm aufbaut, um irgendwo seiner Entlassung vorzubeugen. Und das ist dann keine Geschichte, die wir irgendwo im Wirtschaftsteil der Stuttgarter Zeitung oder irgendwo lesen, sondern es ist tatsächlich eine Geschichte, die uns Lukas in seinem Evangelium erzählt. Die Geschichte, die wir gleich hören, sie schließt sich an das berühmte Gleichnis vom verlorenen Sohn, der ja den Vater verlässt, das Geld verprasst, im Schweinestall landet und sich danach wieder auf den Weg nach Hause macht. Der Vater läuft ihm entgegen mit ausgebreiteten Armen, mit seinem liebenden Rettungsschirm. Und dann erzählt Jesus die Geschichte, die unser Predigttext ist, Lukas 16, die Verse 1 bis 9. Jesus sprach aber auch zu seinen Jüngern, es war ein reicher Mann. Der hatte einen Verwalter, der wurde bei ihm beschuldigt, er verschleudere ihm seinen Besitz. Und er ließ ihn rufen und sprach zu ihm, was höre ich da von dir? Gib Rechenschaft über deine Verwaltung, denn du kannst hinfort nicht Verwalter sein. Der Verwalter sprach bei sich selbst, was soll ich tun? Mein Herr nimmt mir das Amt, graben kann ich nicht, auch schäme ich mich zu betteln. Ich weiß, was ich tun will, damit sie mich in ihre Häuser aufnehmen, wenn ich von dem Amt abgesetzt werde. Und er rief zu sich die Schuldner seines Herrn, einen jeden für sich, und fragte den ersten, wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Er sprach 100 Eimer Öl. Und er sprach zu ihm, nimm deinen Schuldschein, setz dich hin und schreib flugs 50. Danach fragte er den zweiten, du aber, wie viel bist du schuldig? Er sprach 100 Sack Weizen. Und er sprach zu ihm, nimm deinen Schuldschein und schreib 80. Und der Herr lobte den ungetreuen Verwalter, weil er klug gehandelt hatte. Denn die Kinder dieser Welt sind unter ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichts. Und ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn er zu Ende geht, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Liebe Gemeinde, was hier in der Bibel steht, das ist letztlich eine echte Gaunergeschichte. Und dann heißt es hier sogar noch in dieser Geschichte, dass der Betrogene, nämlich dieser reiche Mann, den Betrüger am Ende auch noch lobt, weil er klug gehandelt hat. Wir können uns das vielleicht sogar ausmalen, wie der reiche Mann seinem Verwalter vor Ort, wenn sie dann durch sind mit der Rechenschaft, laut auf die Schulter haut und ausruft, Mensch, Sie sind ja noch ein viel größeres Schlitzohr als ich, das hätte ich Ihnen gar nicht zugetraut, kluger Mann. Und zum Schluss kommt dann auch noch die Aufforderung von Jesus, sich die Ungläubigen zum Vorbild zu nehmen und sich mit Geld Freunde zu machen. Mein erster Gedanke, liebe Gemeinde, als ich versucht habe, mich auf die heutige Predigt vorzubereiten, war, dass diese Geschichte vielleicht als ein Antistück zu verstehen ist. Dass also genau das Gegenteil von dem gilt, was hier steht. Oder dass das ganze Gleichnis vielleicht auch etwas ironisch gemeint sein könnte. Aber dazu ist wahrscheinlich das Thema heute, nämlich Gottes Gericht, viel zu ernst. Tasten wir uns also in kleinen Schritten an diese Geschichte heran. Schauplatz dieser Geschichte ist ein Landgut in Galiläa. Dessen Verwalter wird uns hier vorgestellt. Er arbeitet im Auftrag seines Herrn vor Ort. Dieser Herr ist ein steinreicher Großgrundbesitzer. Er wohnt offenbar ganz woanders. Und darum hat er dem Verwalter die Bewirtschaftung übertragen, ihm gewissermaßen die Prokura gegeben, also alle geschäftliche Vertretungsgewalt. Sicher verbunden auch mit einem guten Gehalt, auf jeden Fall mit sehr viel Verantwortung für diese große Firma. Und das ist der erste Gedanke, den ich heute Morgen aufgreifen möchte, Verantwortung. Jünger Jesu vertreten ihren Herrn. Liebe Gemeinde, Jesus spricht hier nicht mehr zum breiten Volk. Er spricht zu seinen Jüngern, er fängt so an, er sprach aber auch zu den Jüngern. Und wenn Jesus hier zu seinen Jüngern spricht, dann sollten wir uns heute Morgen auch angesprochen fühlen. Wenn Jesus den Verwalter seinen Jüngern als Vorbild für ihr eigenes Handeln darstellt, dann stellt er diesen Verwalter auch uns als Vorbild dar. Als Prokurist auf diesem Landgut verpachtet dieser untreue Verwalter im Namen seines Herrn Äcker Weinberge, Baumgrundstücke. Und er muss dann die Pacht bei den Pächtern eintreiben, und zwar in Form von Geld oder hier eben in Form von Naturalien, also Öl oder Weizen. Der Erlös, er geht zurück an seinen Herrn, den Chef. Und eines Tages meldet man diesem Chef, du, dein Verwalter, er wirtschaftet nicht gut. Er verprasst deinen Besitz. Er bringt dein Vermögen durch. Vielleicht lenkt er ja sogar etwas in seine eigene Tasche. Ähnlich wie der verlorene Sohn verprasst dieser Verwalter das Vermögen seines Herrn. Verantwortung null. Der Herr, dieser Chef, er bestellt den Verwalter zu sich. Und man kann sich gut vorstellen, wie der große Chef hinter seinem breiten Schreibtisch thront und der untreue Verwalter jetzt ganz klein vor ihm steht, wie eben vor Gericht. Jetzt muss er seine Bücher, jetzt muss er seine ganz persönliche Bilanz offenlegen und seinem Chef einen Rechenschaftsbericht abgeben. Er muss sich verantworten. Der Anklagepunkt ist eindeutig Verschwendung. Und ebenso das Urteil, blauer Brief, Kündigung. Rechenschaft abgeben, liebe Gemeinde, das zieht auch ernste Fragen unseres Herrn an uns nach sich. An uns, die wir ihn hier auf dieser Erde irgendwo auch als seine Jünger vertreten. Es zieht Fragen nach sich wie, und ich habe hier einige aufgeschrieben, wie gehen wir am Ende mit dem um, was Gott uns an Lebzeit, Gaben und Können anvertraut hat? Was tun wir eigentlich in unserem Leben für Gottes Reich? Tun wir überhaupt etwas? Werden wir unserer Verantwortung vor Gott und unseren Mitmenschen gerecht, auch unserer Vorbildfunktion als Christen? Rechtfertigen wir eigentlich das Grundvertrauen, das unser Herr in uns hat? Ist das üppige Gehalt, das wir bekommen, nicht weniger als das ewige Leben? Ist das am Ende wirklich gerechtfertigt? Dieser Verwalter hier in diesem Gleichnis, er behält die absolute Ruhe. Ohne Illusion überlegt er sich, auf dem Acker graben, das kann ich nicht. Meine Muskeln sind viel zu schwach. Gärtner oder Bauarbeiter, das habe ich nicht gelernt. Betteln, das will ich auch nicht, das ist unter meiner Würde. Er hat ein klares Bild von dem, was er nicht kann und was er nicht will. Und dann hat er einen raffinierten Einfall. Er überlegt sich, ich habe ja noch eine kurze Spanne Zeit, bis ich endgültig entlassen werde. Und solange ich diese Zeit habe, habe ich auch noch das Recht, Unterschriften zu setzen, die rechtsgültig sind. Und diese Spanne nutze ich aus. Und das mache ich jetzt ohne zu zögern. Ich gehe zu den Pächtern, die demnächst ihre Pachtschulden abliefern müssen. Mit Blick auf die Summen, liebe Gemeinde, die hier genannt sind, müssen wir davon ausgehen, dass die Pächter irgendwo alle Großhändler waren. Also da haben wir es wirklich mit Leuten zu tun, die tatsächlich auch Geld hatten und Besitz. Und der Verwalter überlegt sich, ich verändere die Verträge, ich gebe einen Nachlass, ich manipuliere die Summen und auf diese Art und Weise mache ich mir diese reichen Leute zu Freunden. Dann werden sie mir auch eines Tages ein Dach über dem Kopf geben, wenn ich dann rausfliege bei meinem Chef. Eine Hand wäscht die andere, so ist meine Zukunft wenigstens abgesichert. Der Verwalter tut also genau das, was man ihm vorwirft. Er verschwendet das Vermögen seines Herrn. Klug so, sagt dieser Text. Zweiter Punkt heute Morgen, Klugheit. Jünger Jesu sehen den Ernst der Lage. Der Verwalter macht es genauso, wie er es sich überlegt hatte. Er redet mit den Pächtern, die seine Felder und Weinberge gepachtet haben. Er sagt ihnen, ihr müsst jetzt weniger abliefern. Ich habe ein paar Zahlen verändert, die Summen etwas geschönt. Das hat er gemacht. Und das Ärgerliche dabei ist an diesem Predigttext, dass sein Chef, dieser Großgrundbesitzer, ihn dafür auch noch lobt. Warum? Sicher nicht, hoffentlich nicht, weil er Betrug gut findet. Jesus nennt diesen Verwalter ja auch ausdrücklich einen ungerechten Verwalter. Betrug und Manipulation sollen wir natürlich nicht nachahmen, weder in frisierten Steuererklärungen noch in falschen Rechnungen noch zur eigenen Bereicherung. Im Gegenteil, Jesus will uns ja gerade frei machen von unguten Bindungen an unseren Besitz, an Geld und Gut. Der Herr lobt diesen Verwalter also nicht, weil er betrogen hat, sondern weil er klug gehandelt hat. Jesus will sagen, schaut seine Klugheit an. Da sollt ihr für euch lernen. Und wir müssen uns fragen, worin besteht sie jetzt eigentlich, diese Klugheit dieses unehrlichen Verwalters? Zunächst einmal darin, denke ich, dass der Verwalter gesehen hat, so ernst ist meine Lage. Er erkannte ganz nüchtern, meine jetzige Existenz, das Leben auf großem Fuß, es ist vorbei. Meine Entlassung ist beschlossene Sache, bald stehe ich vor meinem Herrn. Und dann muss ich die Geschäftsbücher öffnen und sie ihm übergeben. Und er wird sein Urteil über mich fällen. Das ist meine Lage. Das erkennt dieser Verwalter. Und jetzt handelt er. Wie es ein guter Manager tut, er überlegt sich, was er sinnvollerweise machen kann. Er handelt und er handelt schnell. Jesus zeigt uns hier, das ist auch unsere Lage. Unsere Entlassung aus dieser Welt steht bevor. Keiner weiß, wann sie für ihn eintritt. Aber sie ist beschlossene Sache. Einmal werden wir vor unserem Herrn stehen. Gib Rechenschaft, wird er sagen. Was der Chef dem Verwalter sagt, das steht auch über unserem Leben. Es kommt der Tag, an dem Gott aufdecken wird, was in unserem Leben war. Gib Rechenschaft. Das wird Gott einmal auch zu jedem von uns sagen. Und dann, wir haben es vorher auch gesungen, wird das Buch unseres Lebens aufgeschlagen. Was darin steht, wissen nur sie und er ganz alleine. Gib Rechenschaft. Das hörte der Verwalter. Und er wusste, meinem Herrn kann ich jetzt nichts mehr verbergen. Und nun zeigt Jesus, klug im Licht der Bibel ist, wer das erkennt. Und wer dann reagiert, und handelt, um seine eigene Zukunft abzusichern. Damit, liebe Gemeinde, kommen wir dann vielleicht zum schwierigsten Teil dieses Predigttextes. Und man traut sich dann auch fast gar nicht, das zu sagen oder das zu versuchen, zu übersetzen. Es geht darum, dass wir mit Geld und guten Gaben uns die Dankbarkeit und das Wohlwollen anderer erkaufen sollen. So kann man den letzten Satz unseres Predigttextes ja interpretieren. Nehmen wir es einfach mal so, wie es dasteht. Was bedeutet das dann für uns? Jesus verweist in dieser Geschichte darauf, dass die Ungläubigen untereinander viel geschickter agieren, als wir Christen das meistens tun. Er sagt hier, die Kinder dieser Welt sind unter ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichts. Wer berufstätig ist, berufstätig war, wer sich in einem Verein engagiert hat oder immer noch engagiert, wer in der Politik unterwegs ist, egal wo, wir alle kennen das ja nur zu gut. Da werden Netzwerke ausgebildet. Da werden auch mal unauffällig Gefälligkeiten gemacht. Da werden Beziehungen gepflegt, da werden Freundschaften geknüpft. Und das alles ja mit dem Ziel, sich ein Stück weit auch die Dankbarkeit und das Wohlwollen von anderen zu sichern, auf dass man im Fall der Fälle auch mal jemand hat, auf den man zugehen kann mit einer kleinen Bitte und sie dann erfüllt wird. Eine Hand wäscht die andere, so könnte man sagen. Und es gibt ja gerade in der Berufs- und Geschäftswelt, da gibt es ja geradezu Profis, die allein auf diese Art und Weise, indem sie ganz geschickt Netzwerke pflegen, ihre Karriere bis nach ganz oben machen. Bei solchen Dingen, liebe Gemeinde, da muss man diesem Text einfach recht geben, da sind wir Christen meistens nicht so gut. Müssen wir vielleicht auch gar nicht sein. Sachstandsfeststellung. Dritter und letzter Punkt, liebe Gemeinde. Worum geht es hier? Es geht um Großzügigkeit. Das ist das Thema. Großzügigkeit, Jünger Jesu handeln gütig. Dieser Verwalter aus unserem Gleichnis, er handelt rasch und klug, er handelt aber auch großzügig und gütig. Er hat nur ein Ziel, wenn meine Entlassung gekommen ist, dann möchte ich nicht allein sein. Dann will ich jemanden kennen. Dann hoffe ich, dass ein Haus für mich offen steht. Wir hätten vielleicht auch verstanden, wenn dieser Verwalter gesagt hätte, jetzt raffe ich noch alles zusammen, was ich irgendwo an Geld zusammenkriegen kann. Ich hau noch mal meine Pächter übers Ohr und mit diesem Geld, das ich mir zur Seite schaffe, schaue ich, dass ich über die Runden komme, wenn ich entlassen werde. Aber dieser Verwalter macht es anders. Er hat eine andere Strategie mit seinen Pächtern. Seine Strategie heißt Schuldenschnitt. Die Summe der Schulden, die Jesus hier in dieser Geschichte nennt, die ist enorm. 100 Fässer Olivenöl der eine, das ist, so hat es einer ausgerechnet, der Gesamtertrag von 140 Ölbäumen und 100 Sack Weizen der andere. Das ist auch eine ganze Menge. Es ist möglich, dass Jesus solche hohen Summen nennt, um zu sagen, solche Belastungen sind ungerecht. Jesus hat es ja immer wieder gezeigt, geht ehrlich mit Geld und Besitz um. Gebt dem Kaiser, was ihm zusteht, zahlt gerechte Löhne, Betrug und Geldgier tragen am Ende nicht. Jedenfalls nicht bis zur Tür des ewigen Vaterhauses. Indem Jesus das erzählt, gibt er uns eine gute Linie vor, wie wir mit unserem Geld und mit unseren Gütern umgehen sollen. Eben in der Perspektive unserer Endlichkeit. Jesus will uns zeigen, lebt jetzt schon mit dem Blick zu Gottes Vaterhaus. Seid klug. Seid nicht so dumm zu meinen, das Leben hier sei schon alles. Und fallt nicht auf die Meinung rein, wir würden alles, was wir heute haben, bis in Ewigkeit behalten können. Und so, liebe Gemeinde, ist vielleicht auch der letzte Vers in unserem Predigttext zu verstehen, der im Lutherdeutsch durchaus so interpretiert werden könnte, als sollten wir Christen es tatsächlich der Welt nachmachen, um uns ewige Sicherheiten zu erkaufen. Es heißt ja hier, und ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn er zu Ende geht, sie euch aufnehmen in ihre ewigen Hütten. Wenn man sich auf so eine Predigt vorbereitet, dann liest man auch den ein oder anderen Kommentar. Ich habe sogar einen Pfarrer gefragt, wie er mit diesem Vers umgeht. Wir Prädikanten haben ja auch Vorlagen. Und eine dieser Vorlagen, die hat gleich mal damit angefangen, eine Begründung aufzuschreiben, warum dieser letzte Vers im Predigttext aus der Predigt herausgelassen wird. Aber er steht nun mal da und er ist schwierig. Und dieser Satz, dass wir uns Freude machen sollen mit dem Mammon, der hat schon den guten Martin Luther umgetrieben. Ich habe mal versucht nachzuschauen in anderen Übersetzungen und wenn man sich die Neue Leben-Übersetzung anschaut, auch das habe ich hier mal aufgeschrieben, dann liest sich der Vers eher so, wie er in den Kontext dieser Geschichte besser hineinpasst und das ist mir jetzt wichtig, auch in der Logik des Textes unserer Schriftlesung von vorher. Nutzt euren weltlichen Besitz zum Wohl anderer und macht euch damit Freunde. Auf diese Weise sammelt ihr euch mit eurer Großzügigkeit Lohn im Himmel an. Also, benutzt das Geld, solange ihr es habt. Ihr gebraucht es im Licht der Ewigkeit nicht klug, wenn ihr es nur anhäuft und nichts davon weggehen lasst, sondern setzt es klug ein, wenn ihr gebt, wenn ihr anderen helft, wenn ihr aufmerksam seid für die Armut von anderen und die Schuldenlast von so vielen um uns herum. Eure Tätigkeit für das Reich Gottes soll nicht geprägt sein von buchhalterischer Vernunft, sondern von maßloser Großzügigkeit. Seid gütig, seid großzügig mit eurem Gut. Macht euch Freunde damit, nicht Feinde. Investiert in eure Beziehungen. Liebe Gemeinde, leben mit Blick auf die Ewigkeit. Das ist die Perspektive, die Jesus immer wieder öffnet. Und wirklich weise lebt, wer sich wie dieser Verwalter auch darauf einstellt. Klug sein heißt, entschlossen handeln, Gutes für andere zu tun, auch mit unserem Geld, um sich damit auch einen Lohn in Gottes Reich zu erwerben. Amen.